Willkommen zum Otto Effersex Podcast. Wir setzen heute den Themenblock Luftbilder fort und besprechen das Hörspiel Jagd nach dem Keltengrab aus der Reihe Die Pollution Police. Eine Hörspielreihe, die wir erst vor ein paar Jahren entdeckt haben. Hallo Heike.
Hallo Marc. Die Pollution Police ist zunächst mal ein reales Pfadfinderprojekt. Die veranstalten Fahrten und Lager, wie man das eben von den alten Pfadfindern her so kennt. Auf der Homepage, die wir auch in den Shownotes verlinken, gibt es auch zwei Filme, die die Pfadfinder auf ihren Sommerfahrten selbst produziert haben. Das sind halt Laienproduktionen, die komplett von den Kindern selbst erstellt wurden. Vom Drehbuch über die Schauspieler, Kamera, Schnitt, alles von den Pfadfindern selbst gemacht. Daneben gibt es dann aber auch die Hörspiele von der Pollution Police. Die sind professionell produziert mit professionellen Sprechern, zumindest in den Hauptrollen. Und das Besondere ist, dass da auch in jeder Folge prominente Gastsprecher mitmachen, die das ehrenamtlich machen, um die Pfadfinderbewegung zu unterstützen. Und mit dem Erwerb der CDs kann man das eben auch tun. Insgesamt ist es relativ schwer, verlässliche Fakten über diese Hörspiele zusammenzutragen. Das fängt schon bei den Veröffentlichungsdaten an, wo man widersprüchliche Informationen findet. Und auch die Zuordnung von Sprechern. Es gibt zum Beispiel bei Spotify immer eine Liste von Personen, die in diesem Hörspiel sprechen. Aber die Zuordnung zu den Rollen bleibt dann dem Hörer selbst überlassen. Das heißt, wenn man die Stimme jetzt nicht eindeutig identifizieren kann, wird es halt immer schwer zu sagen, welcher Sprecher jetzt eigentlich welche Figur vertont. Die Hörspielreihe gibt es seit 2012. Aktuell gibt es 26 Folgen, die 27. scheint in Arbeit zu sein. Das habe ich jedenfalls letztens in einem Podcast-Interview mit einem der Autoren gehört. Die Reihe wird geschrieben von Markus Topf und Dominik Ahrens. Beide Namen sagten mir jetzt nicht wirklich was, aber die scheinen als Hörspiel-Skriptautoren durchaus bekannte Namen zu sein. In der Hörspielreihe ist die Pollution Police jetzt auch der Name für eine Pfadfindergruppe. Es wird nie so ganz klar, ob dieser Name jetzt tatsächlich für den gesamten Stamm gilt oder nur für eine Untergruppe, nämlich unsere Protagonisten dieser Hörspielreihe, Melissa, Linus und Niklas. Die erleben nämlich hier immer ihre Abenteuer bzw. lösen irgendwelche Verbrechen auf. Vorgestellt werden sie schon im Intro. Das ist ein ziemlich ohrwurmiger Rap-Song, würde ich jetzt sagen, oder Hip-Hop, auf jeden Fall mit Sprechgesang, wird schon eine kleine Vorstellung betrieben. Ich möchte jetzt einen Teil davon mal zitieren. Es geht nämlich folgendermaßen. Melissa, Linus und Niklas, ein geniales Team mit Verstand und Spaß. Sie sind immer da, wenn jemand Unrecht tut und lösen alle Rätsel, darin sind sie gut. Linus ist der Kopf, Niklas ist das Sportass, Melissa macht Karate und gemeinsam geben sie Gas. Einstein ist ein Waschbär, ein treuer Begleiter und wenn er gerade nicht frisst, hilft er gerne weiter. Wenn sie Unrecht sehen, greifen sie schnell ein. Wenn jemand Hilfe braucht, lassen sie keinen allein. Wird die Umwelt verschmutzt, wird der Täter gestellt. Pollution Police, sie helfen dieser Welt.
Dann kommen wir jetzt mal zu den einzelnen Charakteren. Wir haben Linus Lindström. Er ist der Klugscheißer der Truppe, würde ich mal sagen. Er weiß so ziemlich alles und kann zu allem auch etwas sagen. Hier in der Folge aber gibt er extra zu, er weiß es nur theoretisch, wie man zum Beispiel einen Zeppelin fliegt. Er hat immer sein Tablet dabei, recherchiert immer, macht Fotos und ist auch sonst, was Technik angeht, ziemlich nerdig und ziemlich gut. In einer Folge baut er mal einen Transformer-mäßigen Roboter, der sich in ein Auto verwandelt und damit nervigen Geräuschen durch die Gegend fährt. Das Alter ist unbestimmt. Die Hörspiele sind ja ab 8 empfohlen. Aber in einer Folge möchte Linus selbst mal eine Pfadfindergruppe leiten. Er muss also wohl etwas älter sein, sagen wir mal 14 bis 16. Er wird gesprochen von Patrick Bartsch, der, soweit wir herausgefunden haben, eigentlich eher Theaterschauspieler ist.
Niklas Bergmann, wie im Intro ja schon gesungen, ist das Sportass. Zum Beispiel ist er ziemlich gut im Skateboardfahren. An Schule ist er eher nicht so interessiert, immer genervt, ach je, schon wieder aufstehen und keine Lust zu lernen und so. Aber ich glaube, ein schlechter Schüler ist er deshalb nicht unbedingt. Gesprochen wird er von Daniel Käser, ein Name, der mir jetzt nichts gesagt hat, aber der als Synchronsprecher wohl ganz gut im Geschäft sein muss. Alle seine Rollen, die in seiner Filmografie aufgeführt sind, sagen mir allerdings auch nichts. In Filmen bin ich aber auch nicht so zu Hause. Ein kleines Snippet, was mir noch aufgefallen ist, ist, dass er wohl mal eine kleine Gastsynchronrolle in der Serie Orphan Black hatte. Und die habe ich damals weggesuchtet. Also die Serie fand ich richtig gut. Das ist mir beim Durchscrollen über seine Rollen dann mal kurz ins Auge gefallen. Ansonsten ist er aber auch in einigen Hörspielserien zu hören. Team Extreme, Team Undercover oder Mord in Serie.
Als Dritte im Bunde haben wir Melissa Chen. Wir wissen ja aus dem Intro schon, dass sie Karate macht. Sie ist auch sonst, was mein Eindruck ist, sportlich gesehen sehr gut. In der Folge hier zum Beispiel baut sie sich ein Wurfgeschoss, um einen flüchtenden Verbrecher zu fangen. Sie wird gesprochen von Julia Fölster, die zum Beispiel bei den Teufelskicker aktiv ist. Und als Vierten im Bund haben wir noch das unvermeidliche Tier. Hier ist es der Waschbär Einstein, der recht häufig fiepende Geräusche von sich gibt und immer für nicht ganz sinnvolle Gespräche herhalten muss. Ja, Einstein, wir müssen die Verbrecher verfolgen. Auf die Idee sind wir auch schon gekommen. Er hat durchaus aber auch manchmal Fallrelevanz. Hier zum Beispiel findet er Spuren. Er wohnt dauerhaft bei Linus. Wenn die Pollution Police, und damit meine ich jetzt die drei von der Pollution Police, unterwegs sind, dann wird er immer in einem Rucksack getragen.
Wie artgerecht das jetzt ist, ein nachtaktives Raubtier die ganze Zeit im Rucksack rumzutragen, darüber verliere ich jetzt mal lieber keine Worte. Als weiteren wiederkehrenden Charakter haben wir noch den Teamleiter Arno, also den Gruppenleiter der Pfadfindergruppe, der meistens, zumindest vom Erzähler, auch genauso adressiert wird. Der wird nie nur Arno genannt, sondern immer Teamleiter Arno. Gesprochen von Sascha Rotermund, der als Synchronsprecher ja auch kein Unbekannter ist. Und wenn man sich dessen Filmografie mal anguckt, da scrollt man sich einen Wolf. Auch als Erzähler hat die Pollution Police Hörspielsprecher Urgesteine verpflichtet. Die ersten 5 Folgen wird der Erzähler von Konrad Halver gesprochen. Nachdem der dann leider verstorben war, hat Jürgen Thormann übernommen. Den gibt es jetzt leider auch nicht mehr. Und wie ich ja vorher schon gesagt habe, es ist relativ schwierig, verlässliche Informationen über die Sprecherzuordnung zu erhalten. Das heißt, wer ab Folge 24 jetzt den Erzähler übernommen hat, kann ich nicht wirklich verlässlich sagen.
Der Umweltschutz steckt ja schon im Namen und der spielt durchaus auch gelegentlich eine Rolle in der Serie, aber für mich erstaunlicherweise gar nicht so häufig. Und wenn, dann durchaus informativ. In der Folge hier geht es zum Beispiel um Klimaschutz, aber das wird uns dann wirklich als Wissenssnippet rübergebracht. Es ist nicht belehrend, es ist nicht anmaßend, sondern es ist einfach ein Thema, was die Pollution Police interessiert und was sie dem Hörer näher bringen wollen. Die Fälle der Pollution Police sind aber nicht nur Umweltfälle, da gibt es alles von Einbruch, Diebstahl bis zu Spionage. Die Pollution Police ist stationiert, sage ich jetzt mal, in Köln. Das wird auch häufiger explizit genannt. Sie sind auch häufiger an Sehenswürdigkeiten, die in Köln verortet sind. Das ist also klar. Sie haben ein Hauptquartier, einen Luftschutzbunker, in dem sie gelegentlich mal sind, aber das ist nur selten. Was uns nicht ganz klar geworden ist, ist, ob dieser Bunker jetzt das Hauptquartier der ganzen Pfadfinder sind, die Arno leitet, oder jetzt wirklich nur quasi das geheime Hauptquartier der drei Helden von der Pollution Police, beziehungsweise der 4 mit Einstein.
Zu den speziellen Fakten. Die Jagd nach dem Keltengrab ist Folge 16 der Pollution Police und wahrscheinlich aus dem Jahr 2021. Unter anderem prominenter Gastsprecher ist diesmal Jürgen von der Lippe. Ich habe ihn jetzt, bevor ich das gelesen habe, überhaupt nicht rausgehört. Und nachdem ich es mir mehrfach angehört habe, halte ich es für möglich, dass er den Zeppelin-Piloten spricht. Auf dem Cover sehen wir die drei Protagonisten von der Pollution Police in ihrer Pfadfinderkluft. Sie verstecken sich hinter Felsen, die so im Stonehenge-Style aufgestellt sind und beobachten zwei Männer, die mit einem Spaten irgendwas ausgraben. Über der ganzen Szenerie schwebt ein riesiger Zeppelin und der scheint einen Scheinwerfer direkt auf diese beiden Gräber zu richten. Das ist jetzt eine sehr freie Interpretation des Geschehens. So kommt diese Szene im Hörspiel nicht vor. aber ich finde, sie illustriert ganz gut, was in dieser Folge passieren wird. Der Klappentext in Verbindung mit dem Titel, finde ich, spoilert schon sehr viel. Also im Prinzip kann man sich mit dem Klappentext schon das ganze Hörspiel zusammendenken. Es geht um die Sommerfahrt und das Sommerlager der Pfadfinder. Die Fahrt führt sie diesmal an den Bodensee. Und große Überraschung, dort dürfen sie mit einem Zeppelin fliegen. Dann ist noch die Rede von unheimlichen Vorfällen in der Nacht und dem Verdacht, dass Außerirdische ihr Unwesen treiben. Und außerdem wird auch noch ein zwielichtiger Typ erwähnt, der offenbar sein eigenes Süppchen innerhalb der Forschungsmission des Zeppelins kocht. Das Hörspiel dauert 53 Minuten. Die erzählte Zeit erstreckt sich nur über 2 Tage plus ein Nachklapp einige Wochen später. So, Marc, dann kannst du jetzt mal mit der Handlung starten.
Es sind Sommerferien und die Pfadfinder der Pollution Police freuen sich auf ihr Zeltlager am Bodensee. Da sind sie gerade angekommen und sie sind bereits auf ihrer ersten Wanderung. Es ist furchtbar heiß, alle stöhnen und es gibt ein paar Kabbeleien zwischen den 3 Helden der Pollution Police, Niklas, Linus und Melissa. Und es wird hier sogar ein leichtes Love-Interest zwischen Niklas und Melissa angedeutet, was mir, obwohl ich die meisten Folgen der Serie kenne, in diesem Moment völlig neu war. Sie erreichen das Ende ihrer Wanderung. Es ist ein Hangar, aber nicht für Flugzeuge, sondern für Zeppeline, denn sie befinden sich in der Zeppelin-Werft in Friedrichshafen. Das hat einen speziellen Grund. Das Thema des Sommerlagers ist Klimawandel und Umweltschutz und insbesondere die Atmosphäre. Die Pfadfindergruppe trifft eine junge Frau, Stefanie Sander, die erzählt, dass sie an der Uni forscht und den Auftrag hat, die Kohlendioxidkonzentration in verschiedenen Luftschichten zu messen, analysieren und zu kartografieren. Und dafür will sie den Zeppelin verwenden. Die Pollution Police soll helfen bzw. darf als Passagiere mitfliegen. Arno, der Teamleiter der Pfadfinder, kennt Stefanie Sander von früher. Die Frage, ob Zeppeline fliegen oder fahren, wird hier auf Nachfrage nun ein für alle Mal geklärt. Alles, was im Grundzustand schwerer ist als Luft, fliegt, alles andere fährt. Linus will auch noch ein paar Daten zum Besten geben, wird aber abgewürgt, obwohl er theoretisch weiß, wie man einen Zeppelin fliegt. Aber es gibt von anderer Seite noch ein paar technische Daten. Der Pilot ist nämlich da. Der Zeppelin sei etwa 75 Meter lang, hat mehrere heliumgefüllte Ballons, einen Motor mit 600 PS, ein sehr leichtes Alugerüst, denn es kommt auf jedes Kilogramm an, fast 2 Besatzungsmitglieder, 12 Passagiere und die Werft bietet Rundflüge über den Bodensee an für Passagiere oder eben wissenschaftliche Flüge. Und dafür hat Stefanie Sander den Zeppelin gemietet. Das kann sie aber nicht durch ihre normalen Forschungsgelder, dafür braucht sie einen Sponsor. Und er hat auch das letzte noch fehlende Messgerät, den VarioScan 4000, bezahlt, der morgen geliefert werden soll. Dann treffen wir den Sponsor, ein Herr Remmler. Sein Sohn ist dabei, Lenny, der wird allerdings sehr unsympathisch dargestellt. Der macht sich lustig über die Pfadfinder und will eigentlich nur Geld von seinem Vater haben. Dann rauscht er ab. Warum Herr Remmler die Forschungen von Stefanie subventioniert, erfahren wir hier nicht. Er macht auf jeden Fall den Eindruck, als ob er sich gar nicht wirklich für Umweltschutz interessiert, als ob er noch nicht mal richtig zuhört, was man jetzt gerade sagt. Denn von ihm kommen Äußerungen wie, ja, er war schon immer für den Klimawandel, den hält er für unverzichtbar. Auffällig fand ich das hier jetzt noch nicht, denn ich habe mal einen Krimi gesehen, in dem eine Firma sich einen Bienenstock gemietet hat, damit die summarische Ökobilanz besser aussieht. Und vielleicht ist auch das die Motivation von Herrn Remmler hier. Gute Presse. Wir erfahren dann noch, dass morgen um 10 Uhr der erste Flug angesetzt wird und die 3 von der Pollution Police dürfen mitfliegen.
Nach der Besichtigung der Zeppelin-Werft wandern die Pfadfinder jetzt weiter zu ihrem eigentlichen Zeltlager und bauen das da auf. Diesmal haben sie nicht ihre kleinen Zelte dabei, sondern eine große Jurte. Jeder Pfadfinder hatte eine Zeltbahn in seinem Gepäck. Und das große Teil wird jetzt aufgebaut, sodass alle 12 Pfadfinder und Arno zusammen in einem großen Raum schlafen können.
Das fand ich irgendwie enttäuschend. Für mich war Zelten immer eben genau das Gegenteil, ein kleines 2-, vielleicht 3-Mann-Zelt, wo es dann möglicherweise auch noch reinregnet. Zumindest war das bei dem einzigen Zeltausflug, den ich mal gemacht habe, der Fall. dass am nächsten Morgen die Luftmatratze auf dem Wasser geschwommen ist, unsere ganzen Essensvorräte am Auge vorbeigeschwommen. Das war wirklich gruselig. Seitdem war ich nie wieder zelten. Aber dass man sich jetzt quasi ein Haus aufbaut, nimmt für mich so das ganze Zeltfeeling weg.
Die Pfadfinder scheinen da anderer Meinung zu sein. Es gibt abends auch ein Lagerfeuer in der Jurte sogar, also nicht draußen unter freiem Himmel. Aber alle sind von der Wanderung ziemlich müde und es kehrt Ruhe ein, alle wollen schlafen gehen. Aber Niklas will vorher noch was trinken und schlau wie er ist, hat er seine Feldflasche im Bach geparkt, sozusagen im Naturkühlschrank, und macht sich jetzt im Dunkeln auf den Weg zum Bach. Dabei hört er allerdings merkwürdige Geräusche und plötzlich strahlt ein helles Licht auf, er wird geblendet, eine Gestalt im weißen Anzug huscht durch den Wald und Niklas ist der Überzeugung, da müssen Außerirdische gelandet sein. Arno, der dazukommt, wiegelt ab, das kann überhaupt nicht sein, komm mal wieder runter, Niklas, aber der lässt sich gar nicht mehr beruhigen. Und zurück beim Zelt gibt es jetzt auch noch einen Tumult. Die Jurte stürzt urplötzlich ein. Und Niklas ist der Überzeugung, die ist in den Gravitationssog des UFOs gelangt und deshalb ist sie eingestürzt. Wohingegen alle anderen, Arno wie auch die Pfadfinder, irgendwas über Aufbau oder Materialfehler fabulieren. Wird sich jetzt im Dunkeln sowieso nicht mehr klären lassen. Arno ordnet an, naja, Wetter ist schön, schlafen wir heute einfach unter freiem Himmel, gucken uns das ganze Malheur morgen an, wenn es wieder hell ist.
Am Folgetag schauen sich alle das Zelt an. Die Plane ist sogar noch ins Feuer gefallen, alles verkohlt. Da haben sie jetzt ein riesiges Problem. Arno will mal in der Nachbarschaft herumtelefonieren, denn am Bodensee gibt es weitere Pfadfindergruppen. Vielleicht hat jemand ein Ersatzdach. Ansonsten muss man vielleicht sogar das Zeltlager abbrechen, weil in den nächsten Tagen Regen angesagt ist. Niklas glaubt weiter an seine Alien-Theorie und er möchte sich den Platz, an dem sie in der Nacht diese komische, weißkleidige Gestalt gesehen haben, nochmal anschauen. Seine beiden Freunde kommen mit. Dort sehen sie selbst aber vorerst mal nichts Besonderes, ein ganz normales Waldstück. Aber der Waschbär Einstein findet Spuren, denn es gibt seltsame Abdrücke im Boden. Sieht aus wie ein Fuß mit Klauen, aber nur drei Zehen. Das kann also kein Mensch sein. Niklas ist jetzt von seiner Alien-Theorie überzeugt. Es wundert mich hier ein bisschen, dass Linus das nicht gleich abkanzelt. Das kann nicht sein, denn eigentlich hatte ich erwartet, dass er hier so etwas sagt wie: Wenn Aliens auf der Erde wären, würden sie doch mit Sicherheit Stiefel tragen, um ihren Körper vor den Umwelteinflüssen der Erde, die wahrscheinlich feindlich für die Aliens sind, zu schützen. Und dann würden sie doch keine dreizähigen Spuren hinterlassen. Aber die Pollution Police ist überzeugt, das ist ein neuer Fall für sie. Sie wollen jetzt herausfinden, wer diese Spuren hinterlassen hat.
Zunächst brechen sie jetzt aber erstmal ihr Zeltlager ab. Das Lager wird verlegt in die örtliche Jugendherberge. Da ist glücklicherweise noch Platz, denn die Bodensee-Pfadfinder hätten zwar gerne geholfen, sind aber selbst auf Sommerlager und haben natürlich alle ihre Zelte mitgenommen. Nachdem sie jetzt also Quartier in der Jugendherberge bezogen haben, geht es weiter zur Zeppelin-Werft, denn heute findet ja der Forschungsrundflug statt. Niklas erkundigt sich jetzt auch beim Piloten nochmal, ob er bei seinen Flügen schon mal was Ungewöhnliches gesehen hat, referenziert natürlich immer noch auf seine Alien-Theorie, aber der Pilot kann ihm da nicht weiterhelfen. Er hat bisher in der Richtung noch nie irgendwas gesichtet. Der Forschungsflug startet. Stefanie ist als wissenschaftliche Leitung dabei und offenbar als Passagiere nur Niklas, Linus und Melissa. Was mich ein bisschen wundert, weil vorher gesagt wurde, der Zeppelin kann 12 Passagiere befördern. Oder wenn das komplette Forschungslabor, also 1000 Messgeräte an Bord sind, immer noch 6 Passagiere. Jetzt haben wir die 3 von der Pollution Police plus Stefanie. Wäre theoretisch noch Platz für 2 andere Pfadfinder. Aber naja, vielleicht haben die auch keine Lust gehabt. Zumindest wird auch Einstein mal kurzfristig einem anderen Pfadfinder anvertraut. Der muss also nicht mitfliegen. Stefanie weist unseren Protagonisten jetzt jeweils ein Messgerät zu, das sie überwachen sollen. Das klang mir allerdings auch nur ein bisschen nach Tech-Bubble. Es macht für mich nicht wirklich Sinn, dass Niklas den luftfeuchten Messer im Blick behalten soll. Und der Wert darf auf keinen Fall unter folgende rote Linie fallen. Entschuldigung, das ist ein Messgerät. Das misst den Wert, der halt da ist. Dass da irgendwie ein Sollwert eingehalten werden muss, hat mich nicht überzeugt, aber sei es drum. Während des Fluges fragt Linus Stefanie jetzt Löcher in den Bauch. Das wird uns allerdings auch nur vom Erzähler nahegebracht. Was er da alles wissen will, das haben sich die Dialogautoren gespart. Der Star unter den Messgeräten, der Varius Ken 4000, der jetzt neu geliefert wurde, zeichnet automatisch auf. Sowohl Linus als auch Stefanie können es kaum erwarten, wenn sie wieder gelandet sind, die Daten auszulesen und dann am Boden auszuwerten. Jetzt gibt es noch einen kurzen Exkurs über CO2 und die Bedeutung innerhalb des Klimawandels, dass steigende CO2-Konzentrationen einfach den Treibhauseffekt erhöhen. Aber wie du ja eben schon gesagt hast, das ist einfach eine Information und daraus folgt jetzt hier nichts, dass man mit dem Holzhammer darauf hinweist, ja, und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir die CO2-Konzentration in der Atmosphäre senken, sondern es wird einfach nur neutral diese Information übermittelt. Nachdem der zweistündige Rundflug beendet ist, eilen Linus und Stefanie jetzt direkt zum Varius-Scan 4000, um die entsprechenden Daten auszulesen. Aber sie erleben eine böse Überraschung. Die Antenne war nämlich falsch ausgerichtet. Sie war auf den Boden gerichtet und hat jetzt gar nicht die Luftschichten gescannt, sondern den Boden. Damit ist der Flug wahrscheinlich so gut wie nutzlos gewesen. Linus liest trotzdem erstmal die ganzen Daten aus. Der Varius-Scan scheint eine simple USB-Schnittstelle zu benutzen. Das heißt, er kann die Daten ganz einfach auf sein Tablet ziehen. Und ja, es bestätigt sich, es gibt nur Bodendaten. Man kann sogar den Zeltplatz erkennen. Und Stefanie muss sich jetzt überlegen, wie sie dem Sponsor erklärt, dass die Daten, die er ja eigentlich erwartet hat, leider gerade nicht geliefert werden können, obwohl sich niemand erklären kann, wie die Antenne sich eigentlich verdreht hat. Aber Remmler ist auch schon da, will den Datenstick auf jeden Fall an sich nehmen und als Stefanie jetzt ganz geknickt beichtet, naja, wahrscheinlich haben wir hier die falschen Daten, ach, ist doch überhaupt kein Problem, ich bezahle Ihnen einfach einen neuen Flug, ist doch nur Geld. Bei dem Spaß kommen jetzt auch die anderen Pfadfinder noch zu einem Rundflug, denn der zweite Forschungsflug soll am Nachmittag starten und Melissa, Linus und Niklas, die ja am Morgen schon mitgeflogen sind, kriegen jetzt den Nachmittag zur freien Verfügung. Sie diskutieren ein bisschen, dass sie diesen Remmler für etwas verdächtig halten. Warum ist er jetzt so scharf auf die Daten, hat den Speicherstick sofort an sich genommen, wenn die Daten doch eigentlich überhaupt nicht forschungsrelevant sind? Warum ist er so beflissen, da jetzt sofort einen neuen Flug zu bezahlen? Das finden sie alles sehr verdächtig. Linus hat allerdings die Daten ja schon auf sein Tablet gezogen. Das heißt, sie gucken sich das Ganze jetzt nochmal genauer an. Sie erkennen den Zeltplatz. Da ist eindeutig auch zu sehen, wo die Jurte gestanden haben muss heute Nacht. Und dann entdecken sie ein bisschen abseits vom Zeltplatz aber auch noch eine andere Struktur. Es sieht aus, als ob da 12 große Steine im Kreis stehen. Linus erklärt, das muss sowas Ähnliches sein wie Stonehenge. Allerdings ist das noch nicht ausgegraben. Also was Sie hier sehen, ist wohl irgendwie so ein Radarbild vom Boden, das unterschiedliche Bodenschichten unterschiedlich gut durchdringt. Wie genau das jetzt aufbereitet wird, keine Ahnung. Aber Niklas sagt, ich sehe doch da auf dem Foto, dass da Felsen sind. Aber Linus sagt, nein, das ist jetzt nur ein Scan, das ist kein Foto. Diese Struktur liegt noch komplett im Boden und müsste erst ausgegraben werden.
Wie dieser Varius-Scan funktioniert, das ist mir auch nicht ganz klar. Wir haben ja erfahren, dass er eigentlich dafür da ist, um Luftschichten zu durchdringen und CO2-Konzentration zu messen. Ich habe es mir so vorgestellt, dass man bei dem Gerät irgendwie einstellen kann, misst die CO2-Konzentration in 4 Meter Entfernung, in 6 Meter Entfernung, in 8 Meter Entfernung, wie immer das auch mit einer einzelnen Antenne funktionieren sollte. Das hat mich zuerst ein bisschen an Computertomograph erinnert, der ja auch Schichtbilder liefert, aber der das eben nicht über eine Antenne macht, sondern eben über eine rundlaufende Antenne, die ja um den Körper herum rotiert. Und was dort ja dann festgestellt wird, das sind gar nicht die schlussendlichen Schichtbilder, sondern es wird ein 3D-Modell gemacht und daraus werden dann die Schichtbilder bestimmt. Aber wir haben ja erfahren, dass die Antenne im Zeppelin nach unten gerichtet war. Also ich habe so verstanden, da rotiert nichts. Das hat mich so ein bisschen an den Tricorder von Star Trek erinnert, wo man ja auf 2 Knöpfe drückt und dann alle Leute heilen kann und alles messen. oder den Brennpunktstrahler von Perry Rhodan, bei dem in einem Hörspiel explizit gesagt wird, dass man den so einstellen kann, dass seine vernichtende Energie erst in einer ganz bestimmten Entfernung freigesetzt wird. Vielleicht funktioniert das Gerät hier genauso. Ob es so etwas wirklich gibt, weiß ich allerdings nicht.
Gut, das passt dann vielleicht ein bisschen auch zu dem Techno-Bubble vorher mit der Luftfeuchte, die einen bestimmten Wert nicht unterschreiten darf. Ist halt jetzt einfach so ein bisschen wissenschaftlich angehaucht, ohne dass es irgendwie relevant für den Fall wäre. Die drei von der Pollution Police argwöhnen jetzt jedenfalls, dass der Sponsor Remmler möglicherweise genau auf diese Daten, die er jetzt gekriegt hat, spekuliert hat, dass er diese Struktur im Boden entdecken wollte und deshalb selbst die Antenne irgendwie manipuliert hat. Glücklicherweise haben die drei ja jetzt den Nachmittag zur freien Verfügung. Sie beschließen also, sie werden sich Fahrräder ausleihen und dem Haus von diesem Sponsor mal einen Besuch abstatten. Mal gucken, ob sich da irgendwelche Verdachtsmomente ergeben. Und am Ende der Szene fällt jetzt hier auch der Signature-Satz der Serie, der, soweit ich mich erinnere, in jeder Folge mindestens einmal vorkommt. Auf, fleißige Pfadfinder!
Die drei von der Pollution Police fahren jetzt zur Villa der Remmlers und sie kommen gerade rechtzeitig, um zu sehen, wie der Mann und sein Sohn mit dem dicken Wagen wegfahren. Die drei radeln mit ihren Rädern hinterher, sie können Anschluss halten und die Remmlers gehen in ein Lokal und setzen sich in den Gastgarten. Glücklicherweise ist nebendran noch ein Tisch frei, der auch hinter einer Hecke verborgen ist, sodass die drei jungen Detektive belauschen können, ohne gesehen zu werden. Zuerst passiert aber nichts. Man bekommt nur mit, dass Lenny die ganze Zeit auf seinem Smartphone herumtippt. Niklas bezeichnet Lenny als Smombi und das war für mich ein neuer Ausdruck. Ich kannte ihn vor diesem Hörspiel nicht. Dann aber erhalten die Remmlers Besuch. Es ist Dr. Stein, ein berüchtigter Verbrecher, den die Pollution Police in ihrem allerersten Fall hinter Schloss und Riegel gebracht hat. Es ist ein Schatzsucher. Und jetzt klärt sich auf, worum es hier eigentlich geht. Denn Sponsor Remmler zeigt diesem Stein die Bilder des Varius Kent 4000 und der Mann ist auch hin und weg. Das sieht aus wie ein Druidengrab der Kelten. Da wird es Grabbeigaben geben, höchstwahrscheinlich Goldschätze. Und hier erfährt nun auch Lenny das erste Mal, worum es eigentlich geht. Stein will sofort mit den Ausgrabungen beginnen und er verständigt telefonisch seine Leute. Wir werden gleich sehen, dass die Ausgrabung mit schwerem Gerät vonstatten geht, also Bagger und LKW. Ich stelle mir das sehr schwer vor, das längere Zeit heimlich im Wald machen zu können. Die Verbrecher stehen also unter ziemlichem Zeitdruck.
Wir erfahren auch noch, dass dieser Schatzjäger Stein zwar von der Pollution Police in ihrem ersten Fall ja überführt wurde, aber dass er jetzt auf freiem Fuß ist, ist völlig legal. Linus erzählt, dass ihr Kontakt bei der Polizei, Kommissar Schulten, ihm erzählt hat, Stein habe einfach gute Anwälte gehabt und die haben ihn schnell aus dem Knast wieder rausgeholt. Die Zeit drängt, das heißt, die drei von der Pollution Police wollen jetzt sofort aufbrechen zu den Koordinaten, die sie natürlich kennen und möglichst verhindern, dass hier illegale Ausgrabungen stattfinden. Niklas sieht aber nicht ein, dass er sein Getränk jetzt einfach umsonst bestellt hat und das bezahlt, ohne was davon zu haben. Also kippt er seine eiskalte Apfelschorle jetzt einfach in einem Stück runter, was dann auch noch in einem Brain-Freeze-Moment endet. Die drei schwingen sich jetzt also auf ihre geliehenen Fahrräder und peilen die Koordinaten im Wald an. Das dauert allerdings fast eine Stunde, bis sie da ankommen. Und in der Zwischenzeit sind Steins Leute eben auch schon vor Ort. Die drei können beobachten, dass hier Laster und Bagger angerückt sind. Linus regt sich auf, das können sie doch nicht machen. Damit zerstören sie doch hier sämtliche archäologischen Spuren. Ausgrabungen müssen vorsichtig stattfinden, damit man genau katalogisieren kann, in welcher Bodenschicht man was genau gefunden hat. Die Daten sind viel wichtiger als das Gold. Aber dagegen können die drei jetzt auch nichts machen. Sie beschließen, dass sie sich zurückziehen, weiter beobachten und Hilfe holen. Glücklicherweise hat Linus im Wald sogar Netz, sodass er mit Arno telefonieren kann, dem kurz erklärt, was Sache ist und mit der Bitte um Hilfe und Polizei schicken, legt er dann wieder auf. Und jetzt wollen die drei eigentlich versteckt beobachten und auf Hilfe warten. Das wäre jetzt im Prinzip die Szene vom Cover, Nur diese Stonehenge-Kulisse gibt es ja gar nicht. Das Ganze findet im Wald statt. Auf dem ganzen Cover ist, glaube ich, kein einziger Baum zu sehen. Und die Ausgrabungen finden auch nicht per Spaten statt, sondern per Bagger. Der Zeppelin ist auch noch nicht da, also eine ziemlich freie Interpretation der Szene. Bevor Arno jetzt allerdings mit der Polizei eintrifft, taucht jemand anders auf. Lenny überrascht die drei von der Pollution Police nämlich. Er hat auch seinen Kumpel Dario dabei und die beiden können unsere drei Helden offenbar in Schach halten. Beiläufig wird jetzt auch noch erwähnt, dass Lenny und Dario für diesen Alien-Spuk vorige Nacht verantwortlich sind. Sie waren einfach gelangweilt und wollten aus Spaß diese blöden Pfadfinder, diese dämlichen Ökos mal so ein bisschen erschrecken. Und diese merkwürdigen, klauenartigen, dreizähigen Fußabdrücke hat Dario mit seinen Dino-Flipflops hinterlassen. Die dummen Gesichter von den Pfadfindern, beziehungsweise jetzt auch die ertappten drei von der Pollution Police, wollten sie auf Video aufnehmen und da wahrscheinlich ihren YouTube, Instagram oder TikTok-Kanal mit bespielen und dafür Likes einsammeln. Hier schließt sich so ein kleines bisschen wieder der Kreis zu den irren Wetten. Auch hier kommen Leute aus Langeweile halt einfach mal wieder auf bescheuerte Ideen. Die drei von der Pollution Police sind jetzt also ertappt, mehr oder weniger festgesetzt und Lenny und Dario wollen sie jetzt Remmler und Stein übergeben.
Die Schatzsucher finden einen Keltenhelm und einen Speer. Beides scheint aus Gold zu bestehen und Stein hat auch schon einen Sammler an der Hand, dem er das verkaufen könnte. Mehr können sie aber nicht ausgraben, denn jetzt kommt Lenny mit den drei Kindern von der Pollution Police. Stein erkennt seine Widersacher natürlich sofort wieder und ist fuchsteufelswild. Dann hört und sieht man den Zeppelin, wie er recht nahe über das Ausgrabungsfeld fliegt. Und diese Ablenkung nutzen die Kinder, schnappen sich die Grabbeigaben und rennen weg, so wie ich es mir vorstelle, in verschiedene Richtungen. Die Ganoven geraten jetzt in Panik. Sie springen in den LKW und wollen wegfahren. Nur den armen Dario lassen sie zurück, der ist einfach zu langsam. Aber der Zeppelin-Pilot hat einen guten Plan, denn er fliegt sehr nahe über der Baumgrenze, hat die Propeller nach unten gerichtet, sodass er quasi jetzt über dem LKW schwebt und wirbelt Staub und vor allem ganz viel Laub auf, was sich dann auf den Fensterscheiben niedersetzt und der LKW hat keine Sicht mehr. Das hat mich an eine TKKG-Folge erinnert, in der so etwas Ähnliches mit einem Auto gemacht wird, allerdings dann ohne Zeppelin, da wird dann einmal Farbe auf die Windschutzscheibe gekippt. Und es passiert hier, was passieren muss, der LKW baut einen Unfall, er fährt gegen einen Baum. Stein springt raus und rennt weg, wer will zu Fuß flüchten, aber jetzt hat Melissa eine gute Idee. Sie kann nämlich sehr gut werfen. Sie baut sich aus einem Strick und, so wie ich es verstanden habe, ein paar Steinen, die herumliegen, eine Bola, schmeißt das Wurfgeschoss und der Strick wickelt sich um die Beine des flüchtenden Verbrechers, der stürzt und kann damit auch festgesetzt werden. Das ist eine ziemlich actionreiche Szene.
Man hört in der Ferne auch schon Polizeisirenen heranbrausen. Die Verbrecher werden jetzt also wohl alle festgenommen. Und dann hört man auch noch die Stimme von Arno durch den Wald schallen. Melissa, Linus, Niklas, wo seid ihr denn? Und die drei denken sich, oh je, jetzt kriegen wir wieder eine Standpauke Deluxe. Aber naja, da sind sie ja auch schon mehr oder weniger dran gewöhnt. Die kriegen sie ja auch schon seit 15 Folgen, wie das bei Kinderbanden halt so üblich ist. Der Rest des Sommerlagers vergeht nahezu ereignislos, lässt uns der Erzähler noch wissen. Die Pfadfinder müssen nach einer Woche wieder abreisen. Der Abschied fällt ihnen aber leicht, weil sie wissen, dass sie bald wiederkehren werden. Ein paar Wochen später werden sie nämlich von den Zeppelin-Werken zu einer Feier eingeladen, bei der ihre Beteiligung an der Verhinderung dieser Raubgräberei gefeiert werden soll. Der Inhaber persönlich, Herr Zeppelin, hält eine Ansprache und sie dürfen nochmal einen Zeppelin-Flug mitmachen. Denn was jetzt aus dem Gräberfeld geworden ist, sieht man am besten aus der Luft. Auch Stefanie ist wieder mit von der Partie. Die Pollution Police hatte sich schon Sorgen gemacht, wenn Herr Remmler ja jetzt eingebuchtet ist und damit sein Sponsorship auf jeden Fall erloschen ist, ob Stefanie ihre Forschung überhaupt weitermachen kann. Aber nachdem die örtlichen Zeitungen so viel über die Pollution Police und auch über die Beteiligung des Zeppelin-Luftbildes berichtet hat, konnte Stefanie gleich drei neue Sponsoren an Land ziehen. ihre Forschungsarbeit ist auf jeden Fall für die nächste Zeit gesichert. Aus der Luft können unsere Protagonisten jetzt sehen, was aus diesem Keltengrab geworden ist, nämlich eine richtig gehende Zeltstadt mit professioneller archäologischer Ausgrabung jetzt. Und sie sehen von oben auch noch zwei alte Bekannte, Lenny und Dario, arbeiten nämlich auf dieser Grabungsstätte. Die beiden wurden zu Sozialstunden verdonnert, die sie jetzt just hier ableisten. Geschieht ihnen recht, Abschlusslacher, und damit endet diese Folge.
Sind Fragen offen geblieben? Ich habe mich zum Schluss gefragt, ob die Jurte jetzt wirklich eingestürzt ist wegen fehlerhaften Aufbaus, wegen eines Materialfehlers, oder ob das auch Lenny und Dario gewesen sind, um vielleicht noch ein bisschen mehr Content für ihren Kanal zu bekommen. Der ganze Alien-Fall wurde ja in dem Sinne gar nicht aufgeklärt, sondern die Schuldigen haben das ja von sich aus gestanden. Aber über die Jurte haben sie nichts gesagt.
Ja, da habe ich mich sowieso gefragt, warum Lenny und Dario eigentlich hier Sozialstunden aufgebrummt kriegen. Weswegen? Grober Unfug mit dem Alienspuk? Oder sollte es vielleicht wirklich mit der Jurte zu tun haben, Sachbeschädigung?
Ich dachte, dass das wegen der, so habe ich es interpretiert, kurzfristigen Freiheitsberaubung gewesen ist. Dario und Lenny haben ja die drei von der Pollution Police mehr oder weniger gewaltsam zu Lennys Vater gebracht, wo sie ja eigentlich überhaupt keine Handhabe hatten, das zu tun. Denn Linus, Niklas und Melissa dürfen ja genauso im Wald rumstehen.
Apropos Delikte. Gab es in dieser Folge hier überhaupt Verbrechen? Also Stein und Remmler graben hier unbefugt im Wald. Das mag gegen Denkmalschutzgesetze verstoßen, möglicherweise auch gegen Eigentumsrechte, irgendwem wird der Wald gehören. Aber die höchstwahrscheinlich geplante Fundunterschlagung und Hehlerei mit den Grabbeigaben hat die Pollution Police ja verhindert. Ob man da irgendwas mit geplant bestrafen kann? Also für mich werden Stein und Remmler hier vor allem mit Steins guten Anwälten wahrscheinlich auch nicht im Knast landen. Gibt es ähnliche Folgen? Also mir ist jetzt keine andere Hörspielfolge bekannt, wo ein Zeppelin explizit eine Rolle spielt. Aber bezüglich eines anderen Aspekts ist mir doch noch eine ähnliche Folge eingefallen. Man könnte ja sagen, dass Remmler hier wissenschaftliche Ausrüstung zweckentfremdet hat, um seine eigenen Ziele zu erreichen. Und eine ähnliche Motivation finden wir ja bei der Drei-Fragezeichen-Folge Meuterei auf hoher See, Folge 83 aus dem Jahr 1999, als ein, naja, ich würde ihn jetzt mal leicht durchgeknallt nennen, Wissenschaftler in Anführungszeichen auf der Jagd nach einem überlebenden Plesiosaurier ein ganzes U-Boot kapert.
Mein Fazit. Mir gefällt die Folge. Ich finde sie kurzweilig, ich finde sie unterhaltsam und es ist auch eine der Folgen der Pollution Police, die ich durchaus gelegentlich höre. Jetzt in der Vorbereitung ist aufgefallen, dass die Szenen sehr gut zusammenfassbar sind und dass es hier ja so gut wie keine Ermittlungen gibt. Die drei Kinder sitzen einmal in einem Gastgarten, belauschen ein Gespräch und dann ist der Fall auch schon rum. Wir haben also eine lange Hinführung an den Fall und der zweite Fall mit den Aliens wird ja gar nicht aktiv behandelt. Das stört mich hier aber überhaupt nicht. Ich finde die Idee mit dem Zeppelin gut und originell. Ich fand auch den Varius Ken 4000 klasse, der so einen leichten Science-Fiction-Aspekt hier reinbringt. Ich höre mir die Folge durchaus gerne an und würde ihr deshalb einen Daumen nach oben auf 10 Uhr geben.
Mein Fazit. Ich habe ja am Anfang schon gesagt, ich finde Titel und Klappentext zusammen spoilern zu viel. Aber das ist vielleicht auch nur mein Problem. In den meisten Fällen lese ich ja den Klappentext gar nicht, bevor ich mir ein neues Hörspiel anhöre. Es passiert jetzt gar nicht so wahnsinnig viel, wie du ja auch schon gesagt hast. Die Szenen sind gut zusammenzufassen. Trotzdem sind die gut 50 Minuten Hörspiel nie langweilig. Die Dialoge sind einfach gut geschrieben und selbst wenn nicht wirklich viel Information rüberkommt und nur zwischen den Freunden der Pollution Police ein bisschen hin und her geplänkelt wird, es fühlt sich einfach nicht langatmig an oder man rollt mit den Augen, ja jetzt kommt doch mal zum Punkt, sondern es lässt sich einfach gut weghören. Den Schluss fand ich jetzt vielleicht ein bisschen offen. Also die Polizei, man hört von weitem Sirenen, die Polizei tritt gar nicht erst auf. Wo Arno jetzt plötzlich herkommt, weiß man auch nicht. Ist er mit dem Zeppelin tatsächlich gelandet? Ist er auf eigene Faust in den Wald gekommen? Hat die Polizei ihn mitgebracht? Aber im Grunde ist es auch völlig egal. Man weiß, die Verbrecher sind überführt, die Polizei ist im Anmarsch. Insofern ist der Fall für die Pollution Police gelöst. Die Serie ist jetzt eine Entdeckung aus den letzten Jahren und sie macht mir einfach Spaß. Also ich freue mich da auch auf neue Folgen. Es geht ja offensichtlich weiter. Folge 27 ist in Produktion, wie wir gehört haben. Und vermutlich ist es auch nicht die letzte Folge, die wir von der Pollution Police besprochen haben. Da gibt es schon bisher noch relativ unkonkrete, aber Planungen, was wir da noch besprechen könnten. Wie du ja auch schon gesagt hast, die Jagd nach dem Keltengrab beinhaltet jetzt nicht so wahnsinnig viel Ermittlungsarbeit von Seiten der Pollution Police. Insofern ist es auch nicht unbedingt meine Lieblingsfolge, aber sie lässt sich gut weghören und von mir kriegt sie auch einen Daumen nach oben.
Und damit sind wir am Ende angelangt und es bleibt nur noch uns zu verabschieden. Wir schließen den Themenblock Luftbilder im nächsten Monat mit einem Hörspiel der 3 Ausrufezeichen ab. Das Gerät, das die Luftbilder macht, wird allerdings deutlich kleiner sein als ein Zeppelin und es wird sogar mehr als eine Sache aufdecken. Bis in 4 Wochen.